Moin Uli.
Moin Sobi.
Uli, wir müssen reden.
Worüber müssen wir denn reden?
Wir werden 50.
Wir werden 50, juhu, Jubiläum. Die 50. Folge.
Dann reden wir über die 50. Folge.
Aber sollten wirklich nur wir reden?
Nein, wir haben einen ganz besonderen Gast heute.
Einen ganz besonderen Gast zur 50. Folge, juhu.
So, Podcast.
So, Podcast, der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir werden 50. 50 Folgen so Podcast sind es jetzt tatsächlich schon. Uli, ich weiß nicht, wie es dir geht, als wir im Sommer 22 damit begonnen haben, mit diesem Format. Habe ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir diese Marke erreichen.
Also ich schon. Ich hatte mindestens mit 5000 Folgen gerechnet.
Warum frage ich überhaupt nach? Ja. Danke an euch alle, die ihr uns hören mögt und dabei seid und uns auch konstruktiv begleitet mit Lob und auch mal Kritik. Diese 50. Folge soll insofern eine besondere sein, als wir auch einen besonderen Gast haben. Der Begriff Fußballlegende wird ja manchmal etwas inflationär verwendet, in seinem Fall aber mit Sicherheit nicht. Er ist das, was man mit Fug und Recht eine Fußballlegende nennt. Er hat im deutschen Fußball generell und auch hier in Lüneburg einen Ruf wie Donnerhall. Bei uns ist Rainer Zobel. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr Zobel.
Wunderschönen guten Tag.
Rainer Zobel hat in seiner Laufbahn so viel erlebt, als Trainer und als Spieler. Und er hat sehr, sehr viel zu erzählen. Wir haben uns deshalb entschieden, eine Doppelfolge aufzunehmen. Die eine hört ihr jetzt gerade, zweite dann in zwei Wochen. Und, das wollen wir noch vorwegschicken, wir werden thematisch nicht ganz chronologisch vorgehen, sondern wir starten mit der zweiten Trainerphase von Rainer Zobel beim LSK, die Anfang 2018 begann. Herr Zobel, Ende 2017 waren Sie Trainer beim FC Wenden in Braunschweig, Kreisliga. Hatten sich eigentlich schon so ein bisschen von der großen Trainerebene, Trainerbühne verabschieden wollen. Und dann ist es nochmal anders gekommen.
Ja, ich habe mich tatsächlich von der großen Trainerbühne verabschiedet mit einem wunderschönen Ort, El Guna in Ägypten. Am Roten Meer gelegen, besser ging es gar nicht, sich zu verabschieden. Aber dann kam der Anruf von Manni Nitschke damals und ob ich helfen könnte. Ich sage, wie kann ich helfen? Der Trainer Arim Otte wurde krank. Und ob ich da mir vorstellen könnte, nochmal einzuspringen. Da habe ich gesagt, das kann ich mir vorstellen. Aber das habe ich auch nur gemacht wegen Krankheitsfall. Wenn der LSK damals Arim Otte entlassen hätte oder sie sich getrennt hätten, aus Erfolgsgründen oder Nicht-Erfolgsgründen vielmehr, dann hätte ich das nicht gemacht. Aber insofern, wenn ich da helfen konnte, habe ich meinen Verein gefragt, ob das gehen würde, FC Wenden, und die haben ja gesagt.
Das heißt, auch die Spieler haben ja gesagt oder nur das Präsidium? Oder wie haben Sie das, sind Sie vor die Mannschaft getreten und haben gesagt, ich habe ein tolles Angebot oder ich muss helfen? Oder wie müssen wir uns das
vorstellen? Ich habe nicht gesagt, ich habe ein tolles Angebot, denn so toll war es nicht.
Wusste vorher schon, dass es nicht so toll
wird. Aber ich habe gesagt, ich muss helfen. Ich möchte auch gerne helfen, weil das ist mein Verein. Also in diesem Verein war ich fast, also das ist die längste Zeit.
Ja.
Und insofern wollte ich da helfen. Und dann hat die Mannschaft mir Rückenwind gegeben und hat gesagt, wir machen es ganz genauso weiter, wie wir es bislang gemacht haben. Wir stehen hier an erster Stelle. Und wir hatten davor einen Kreismeister geholt. Ich glaube, 11 Spiele ungeschlagen zu 0 hintereinander. Ja. Und die machen das genauso weitergemacht. Das haben sie mir versprochen, der Verein. Und die waren auch stolz, dass ich da jetzt dritte Liga trainieren konnte, Regionalliga trainieren konnte. Genau. Und insofern haben die ja gesagt, und der Verein auch. Wie gesagt, nochmal, wir haben dann ein Spiel ausgemacht, LSK Lüneburg in Wenden.
Ein Ablösespiel.
Ein Ablösespiel für mich. Und das war alles. Und die haben mir ganz viel Glück gewünscht und waren schön. Auch bei einigen Spielen übrigens.
Auch bei in Lüneburg dann? Oder
in Wolfsburg.
Achso, ja, Auswärtsspiele natürlich in der Nähe von Braunschweig dann. Ne?
In der Nähe von Braunschweig und waren auch in Northeim, als wir dieses Relegationsspiel hatten, waren auch fast die ganze Mannschaft von Wenden war da und hat Lüneburg
da die Daumen gedrückt. Das spricht ja für ihre Truppe, ja, genau. Da haben ja auch ihre Söhne noch mitgespielt und sind dann auch ohne sie aufgestiegen, ne? Wenn ich das richtig
erinnere. Die sind auch ohne mich eigenständig sozusagen aufgestiegen. Weil der Trainer rief mich immer an, weil er gibt ja auch immer ab und zu mal ein paar Schwierigkeiten mit einigen Spielern. Klar. Was soll ich machen? Oder telefonisch noch mal ein bisschen beraten.
Wobei sie ja genug beim LSK zu tun hatten, ne? Also das meine, es war ja Regionalliga, ob es Regionalliga sportlich war, keine Frage, aber Regionalliga außerhalb war es ja, waren ja schon schwierige Verhältnisse, die bei
mir waren. Ja, also ich stand auch nicht gut übrigens im Winter. Das war
so, das weiß ich gar nicht mehr genau. War schon auf dem Abstiegsplatz?
Schon, auf dem Abstiegsplatz nicht, aber in der Nähe. Also man musste sich schon sputen, dass wir da rauskamen.
Ja. Und wie müssen wir uns das vorstellen? Achim Otte ist quasi gegangen oder musste gehen durch seine Krankheit, durch seine Herzproblematik und die haben aber eine intakte Mannschaft von ihm übernommen oder alles außer Achim ist ja gleich geblieben, ne? Den Co-Trainer, der ist der gleiche gewesen und die Mannschaft ja auch, ne? Oder gab es Fluktuationen dadurch, dass sie jetzt kamen?
Überhaupt nicht. Ja. Ich habe mit Achim Otte auch gesprochen. Ich war in Söderburg und habe mit ihm gesprochen. Habe dann mit Schendrum gesprochen, dem Co-Trainer damals, und habe dann so ein paar Fragen gestellt, natürlich auch, die ich wissen wollte, was für ein System sie gespielt haben und wie schnell die Leute sind und wer da hinten spielt und wer nicht. Ja. Und gab es dann auch ein paar Umstellungen dadurch, dass Wolke dann, ja, wir waren jetzt so langsam hinten in der letzten Kette.
Schon damals war er zu langsam.
Ja, aber er hatte einen super Job nachher gemacht. Ja. Aber ich brauchte zwei schnelle, weil die spielten damals mit Viererkette, da brauche ich zwei schnelle Innenverteidiger.
Und das war, welche beiden wurden es dann?
Linus
Büchler. Und war es Lukas Pegelow dann als?
Nee, der auch noch nicht. Der war der andere, weiß ich nicht mehr.
Ach, das war der, Name komme ich auch nicht drauf. Aber das war doch dieser, der dann mal zweite Liga irgendwo spielen wollte und dann doch so ein paar Probleme neben dem Platz hatte, oder?
Ja.
War das der das Name mir jetzt nicht einfällt? Ein toller Fußballer eigentlich. Aber etwas schwierig sonst, ja. Das heißt, das war dann schon eine ganz andere Art auf einmal, ne? Sie hatten nicht mehr Bezirksliga bzw. Kreisliga-Fußball in Wenden, sondern auf einmal Halbprofitum.
Zumindest mal beim Gegner.
Ja, genau.
Und beim bei
der eigenen Mannschaft hatte man das ja nicht, obwohl es eigentlich Regionalliga war.
Ja,
ne?
Weil da waren natürlich auch die finanziellen Sachen, ne, spielt eine Rolle, wenn man weiß, dass VfL Wolfsburg damals so um die 4 Millionen ausgegeben hat für die zweite Mannschaft und der HSV nicht viel weniger. Und das waren ja als viele zweite Mannschaften da drin und andere eben auch anders gesponsert worden. Insofern war das schon
eine andere Geschichte. Beim LFK konnte man eine Null wegstreichen, ne? Und dann war es schon ein guter Etat, wenn man.
Das war so.
Ja. Aber es hat trotzdem, Sie haben ja 5 Jahre durchgehalten, in Anführungsstrichen, also mitgemacht. Das war eine sehr spannende Zeit, lehrreiche Zeit. Oder würden Sie im Nachhinein sagen, warum habe ich das bloß gemacht?
Nee, ganz im Gegenteil. Also es war wieder eine schöne Zeit beim LSK, wie die anderen Zeiten vorher auch, die ich hier beim LSK verbracht habe. Und insofern bin ich da eigentlich sehr froh über, dass ich das gemacht habe. Hätte ich auch absagen können und hatte ja eigentlich meine Ruhe. Aber es war nochmal interessant und auch spannend.
Ja. Und mit Schendrim haben Sie ja, Schendrim Schaffolli, Ihr Co-Trainer, der dann später ja offiziell auch erster Trainer wurde, damit er seine Lizenz machen konnte und gab es auf dem Papier quasi so ein Turnaround, aber sie waren ja auch ein tolles Team zusammen, ne? Und das wussten sie ja vorher auch nicht, die kannten sie ja wahrscheinlich gar nicht.
Nee, wir kannten uns nicht, aber es ging ruckzuck und ich wusste, was er kann und was er nicht kann. Und das ist, manchmal ist es so wichtig, zu wissen, was man nicht kann. Mhm. Übrigens bei Spielern auch so.
Das stimmt, ja. Wenn dann die Selbstkritik da ist bei den Spielern.
Oder? Und, nein, und das, er hat unglaubliche Fähigkeiten. Er kannte die ganze U19 Bundesliga. Und das war natürlich ganz, ohne ihn hätte ich gar keine Chance gehabt. Ich hätte gar keine neuen Spieler holen können. Mhm. Und ich hätte gar nicht gewusst, wen der ansprechen soll. Und das war alles Cendrin, der das gemacht hat. Und das war wirklich gut.
Genau, er war St. Pauli, war ja als Jugendtrainer, ne? Und da hatte er natürlich die Verbindung und kannte dadurch auch alle anderen Trainerkollegen, die
ich hatte das Gefühl, dass Cendrim die ganze U19 Bundesliga Nord jeden einzelnen Spieler kann.
Okay.
Wahnsinn, ja. Sie haben ja gewusst, quasi, worauf Sie sich einlassen, also auch was jetzt die Rahmenbedingungen angeht. Sie haben es eben skizziert, teilweise 3-4 Millionen bei den zweiten Mannschaften der Profivereine, beim LSK locker eine Null weniger, was den Etat betrifft. Sie haben aber mal gesagt, Sie hätten dieses Amt nach dem FC Wenden nur für den LSK angenommen und für sonst niemanden. Wie ist das so eine Herzensverbindung in dem Moment, dass Sie das so empfinden?
Ja, ich will nicht sagen Herzensverbindung, aber es ist der Verein, in dem ich am längsten war und bin oder gewesen bin jetzt mittlerweile wieder. Aber das sind die Jahre, die gehen ja nicht einfach so vorbei. Mhm. Da sind ja auch viele tolle Sachen dabei gewesen. Ich bin mal in der 5. Liga hier angefangen und war dann in der 3. Liga mit der Mannschaft als Spieler. Und das sind alles so Geschichten, die man ja nicht vergisst und die einen auch ja dazu bewegen, das nochmal zu tun. Und kein anderer Verein hätte das mich fragen können. Ich hatte übrigens ein Angebot von Rot-Weiß Essen damals.
Ach ja,
das heißt, und, zu der gleichen Zeit. Okay. Kurz vorher. Spannend. Ja. Das habe ich nicht. Ich habe gesagt, na, mache ich nicht.
Ja. Also es musste schon der besondere Verein kommen. Und, aber gut, diese besonderen Verhältnisse in der Goseburg, das ist ja eigentlich auch, ich will nicht sagen unmenschlich teilweise gewesen, aber wenn man jetzt dieses Trainingszentrum da sieht, das hat ja mit zu ihrer Zeit da, was war ja mehr eine Baracke, in der sie teilweise gespielt haben oder duschen sollten und was es da mal alles so gab. Ne?
Ich habe mal irgendwann mal gesagt, das sieht aus wie in Mosambik nach dem Sturm.
Ja. Also ich bin noch nicht in Mosambik gewesen, Sie wahrscheinlich schon.
Ja, aber war ich schon.
Aber die Verhältnisse waren schon abenteuerlich. Ne? Das, von daher ist die Leistung, dass sie bis ganz am Ende nie abgestiegen sind und der Verein sich so lange in der Regionalliga halten konnte, eigentlich schon eine glatte Eins in jedem Jahr gewesen, wenn es den Klassenerhalt gab. Ne?
Ja gut, das mag man von außen so sehen. Als Trainer hat man natürlich ganz andere Vorstellungen und Wünsche. Ja. Vorstellungen nicht, aber Wünsche. Mir wäre es lieber gewesen, wir wären so im ersten oberen Drittel oder so gewesen, da hätten wir mal Ruhe gehabt. Aber es war immer sehr, sehr spannend bis zum Ende leider. Aber wir haben es immer wieder hingekriegt und das ist natürlich auch ein kleiner Erfolg.
Es gab doch dieses eine Jahr, wo ihr in der Rückrunde durch diese schlechten Platzverhältnisse auch beim VfL irgendwie in den letzten, weiß ich nicht, 2 Monaten 8 Spiele machen musstest oder sowas. Oder so 11 sogar, genau, Sie wissen es besser als ich. Und dadurch nicht abgestiegen sind. Das war, glaube ich, die größte Leistung, die ein LSK je geschafft hat, finde ich. Ne?
Ja, also wir haben, glaube ich, kein Spiel verloren.
Ja, genau, kein Spiel verloren und dadurch auch den Klassenerhalt noch geschafft.
Genau.
Und war eigentlich Wahnsinn. Eigentlich hätte das gar nicht mehr machbar sein können. Haben Sie überhaupt trainiert mit der Mannschaft in der Zeit noch? Wahrscheinlich
nein,
noch ein bisschen.
Nein, kaum. Das ist eine wichtige Regeneration. Und da hatten wir ja Gott sei Dank nicht nur Shen drin, sondern wir hatten ja auch noch Gregor dabei.
Und, Gregor Trovic, ne? Genau.
Und der,
genau,
war,
der, dem
und
für, der für die Beine sozusagen zuständig war.
Das war auch sehr, sehr wichtig.
Ja.
Den dürfen wir nicht vergessen, weil das war eine große Belastung, 11 Spiele in ein paar Wochen. Und das hat er gut hingekriegt und wir gemeinsam gut hingekriegt.
Ja, da gab es ja auch viele gute Spieler, die sie entwickelt haben und gehabt haben. Also gibt es einen, wo Sie sagen, das ist der Beste gewesen, den ich in der Zeit trainiert habe? Gibt es da, kann man da einen Namen nennen? Oder großes Talent oder jemand, der viel mehr gemacht hat aus dem, was eigentlich andere viel leichter hätten machen können?
Ja, ich glaube, dass wir einen guten Draht zu Malte Meyer hatten.
Ja.
Also Chandler und ich. Weil Malte Meyer ist auch nicht ganz einfach zu nehmen. Den muss man auch seine Freiheiten lassen. Der muss auch manchmal, der muss auch manchmal Schützenfest feiern und sowas. Und trotzdem, das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und er hat es auch gut zurückgezahlt, muss man sagen.
Ja.
Das macht er ja heute wieder ein bisschen, aber eine andere Liga, aber ist egal. Und insofern ist das so, dass den musste ich überreden. Den musste ich wirklich überreden. Ich habe mich getroffen im Café hier in Lüneburg und habe ihn wirklich überredet und gesagt, komm wenigstens mal mit ins Trainingslager.
Dass er überhaupt mittrainiert bei euch, als er damals, er hat noch beim MTV Treubund damals gespielt, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Und Sie mussten ihn überreden, dass er überhaupt mitkommt?
Ja.
Okay, das ist ja spannend.
Dass er wollte.
Er wollte gar nicht?
Nein, er hat gesagt, das wäre eine Liga zu hoch für ihn. Ich habe ihn damals mit folgenden Worten überredet. Ich habe gesagt, wenn er Bezirksliga 30 Tore schießt, in der Landesliga 20 schießt, in der Regionalliga 10.
Ja.
Und das waren die Worte, die ich ihm gesagt habe, und das hat er geglaubt.
Er ist dann ja auch zu Rödinghausen noch gewechselt.
Ja, später.
Später, ne, genau. Und hat dann ja noch so ein bisschen Profi-Dasein dran geschnuppert, aber glaube ich auch ist einfach.
Das ist nicht sein Ding.
Nicht sein Ding, ne?
Nee. In Rödinghausen gibt es aber nicht die entsprechenden Schützenfeste.
Ja. Wie geht's im Uelzener Raum dann, mehr da, wo er herkommt?
Ja, genau.
Ja, aber manchmal ist das ja so. Du brauchst einen Fußballer, muss sich wohlfühlen. Und ich glaube, Malte Meyer ist so ein Fußballer, der sich wohlfühlen muss. Und dann trifft er auch, wenn er sich wohlfühlt. Ne? Und,
absolut.
Der hat ja so dieses besondere Torjäger, das haben Sie ja auch immer gerne gesagt, ne? Das kann man ihm nicht antrainieren, das hat er einfach, ne? Dieses Torjäger-Gen oder ich weiß nicht, wie Sie es genannt haben, aber so ähnlich, glaube ich. Ne?
Ja, das hat man eben.
Ja.
Ich kenne das ja aus meiner aktiven Zeit.
Ja.
Ich hatte ja auch mal einen ganz guten Mittelstürmer vor mir.
Das war ein bekannter Mann mit Gerd Müller.
Ja, Gerd Müller, und der hat das auch.
Ja.
Natürlich auf einem anderen Niveau, aber das Gen ist das Gleiche.
Aber so ein Mann wie Torben Deters zum Beispiel, den fand ich ja immer herausragend. Der hat zwar nicht lange gespielt beim LSK, aber ja auch dann kurz. Das ist doch auch ein toller Spieler gewesen und so, ne?
Absolut, und, ja. Absolut. Torben ist nach wie vor ein guter Spieler für mich. Ich wundere ein bisschen, dass er nicht bei Münster öfter eingesetzt wird.
Ja.
Weiß aber nicht, warum. Das liegt nicht am Trainer.
Sondern aber spielt zweite Liga, ne? Also gehört zum Kader und hat ja seine Einsatzminuten.
Ja, Torben hat das sehr gut gemacht. Und den mussten wir auch nicht überreden, weil sein Vater mich kannte. Und er hat wohl gedacht,
der ist ganz gut in guten
Händen.
Ja. Ja, am Ende war es dann ja so ein bisschen so, dass immer mehr Spieler irgendwie von außen dazu kamen, die so notgedrungen gekauft wurden und dann hatten sie auch immer irgendwelche Japaner und US-Amerikaner und so und da will nicht sagen, dass es noch ein bisschen aus dem Ruder lief, aber es war schon schwierig, noch eine gute Mannschaft zusammenzubekommen, oder so?
Naja, mit einem Japaner fand ich das noch nicht so. Also nee? Go Sakai war absolut. Ja. Da habe ich mit seinem Bruder gesprochen und der fand das auch ganz gut. Der kannte dann meine Vita.
Ja.
Und der fand auch ganz gut, dass der Go dann hier gespielt hat. Das war ein exzellenter Fußballer übrigens.
Das stimmt, ja, aber den meinte ich gar nicht. Ich meinte den in der Oberliga dann später, den, wie hieß denn der Japaner, den es da noch gab?
Den kenne ich nicht, weil in der Oberliga habe ich nicht mehr trainiert.
Ach, da
sind
die ja gar nicht mehr dabei gewesen. Da war da nur noch Shen drin, stimmt.
Ja.
Gut, dann ziehe ich das zurück. Ja, Go, das stimmt. Go war ja, der war wirklich ein, der ist ja auch noch in der Regionalliga dann geblieben. Und
absolut,
ja. Das stimmt.
Und aber da habe ich auch über den Bruder, der hat auch gesagt, naja, du hast mal bei Bayern gespielt. Ja. Ich sage, ja, habe ich. Ich habe sogar was erreicht, da habe ich gesagt, dass ich vegetiertlich. Aber Go kannst du hingehen.
Ja. Aber auch da war es ja, ne? Ihr müsstet immer eine neue Heimat suchen, mal in Lüneburg, dann in Badowik und im Moment.
Dahlenburg, genau, im Winter mussten wir in Dahlenburg trainieren.
In Radbruch habt ihr, glaube ich, auch trainiert. Aber es war immer. Stimmt, Dahlenburg war das hier der Kunstrasenplatz von der Schule Marienau, ne?
Genau.
Da, ja. Aber es war, es war eine aufregende Zeit und würde sagen.
Gerade gegen Ende der Zeit. Hatten Sie dann aber auch schon nochmal Kritik geübt, als Sie sagten, das ist alles schön und gut, über verschiedene Dinge nachzudenken, aber wir müssen in allererster Linie das Geld, was dann tatsächlich auch mal als Gewinn da war, in die Mannschaft reinvestieren. Das hat Ihnen nicht gepasst, dass das nicht so passiert ist, oder?
Das hat mir gar nicht gepasst, weil ich glaube, dass heute auch noch richtig ist, dass man sich, das habe ich dann öffentlich gesagt, habe ich auch eine Rüge vom Verein für gekriegt, dass man sich kaputt sparen kann oder tot sparen kann. Das habe ich gesagt, weil ich das nicht wollte, dass man sich kaputt spart. Denn es ist nichts so teuer wie ein Abstieg. Und das kann man heute nachvollziehen, glaube ich, dass das richtig war, die Aussage. Aber wir hatten damals dann jemanden im Vorstand, der das überhaupt nicht gut fand. Und insofern, war das nicht so schön, nicht angenehm natürlich auch, weil es immer schwieriger wurde. Aber nachher ging es halt nicht anders.
Nach vielen Jahren, wo sie es immer geschafft hatten, zusammen mit Shendrim Schaffoli, die Regionalliga zu halten, dann glaube ich mit Ende der Saison 2021, 2022, sind dann beim LSK aufgehört. Und das war dann eben doch nochmal eine Saison, wo man aus der Regionalliga runter musste. Wie sehr hat Sie das geschmerzt?
Ja, mich eigentlich gar nicht, weil ich es wusste. Weil ich es schon Weihnachten wusste und ich ja schon Weihnachten gesagt habe, das geht nicht und ich höre auf am Ende der Saison.
Ja.
Und dann hat er schon Cendrim das übernommen gehabt und ich habe eigentlich gar nichts mehr gemacht. Weil ich gesehen habe, dass das den Bach runtergeht, weil das ja viele Vereine vorher genau das Gleiche gemacht haben. Und genau da sind, nicht ganz genau da sind, wo LSK heute ist, aber es gibt ja Bundesliga Gründungsmitglieder, die heute in der Regionalliga oder Oberliga spielen, die haben genau das Gleiche gemacht. Und wenn man die Erfahrung hat, dann versucht man natürlich da zu warnen. Ich habe gewarnt davor, dass es so kommen wird. Und es gibt einen alten Spruch im Fußball, der heißt, nichts ist teurer als ein Abstieg.
Ist ja so. Also ich meine, jetzt reden wir davon, dass der LSK in der Landesliga spielt und damals war es noch Regionalliga. Ne? Das ist traurig. Ja.
Es schmerzt auch ein bisschen, auch mich.
Ja.
Weil, wie gesagt, ich war sehr, sehr lange hier in diesem Verein und das macht mich traurig. Ich habe heute immer noch guten Verbindung zu Maninitschke zum Beispiel.
Ja.
Wir telefonieren häufig und es scheint aufwärts zu gehen, aber man darf nicht vergessen, welche das ist.
Ja.
Nun ist der LSK in der Tat, kommen wir auf die Jetztzeit, auf die aktuelle Situation sportlich zu sprechen, souveräner Tabellenführer der Landesliga. Sehen Sie die Mannschaft ab und zu noch? Sind Sie ab und zu noch mal hier? Schauen Sie ein Spiel an? Also, Sie haben schon gesagt, Kontakte bestehen nach wie vor. Sind Sie ab und zu noch mal hier und schauen sich die Mannschaft an?
Nein, überhaupt nicht, weil ich will die LSK nicht in der Landesliga mehr angucken. Das schmerzt. Das tut ein bisschen weh.
Das heißt, wir sehen.
Wobei sind noch einige Spieler sogar, die unter Ihnen noch gespielt
ja,
haben.
Ja, sind noch, glaube ich, sieben Regionalligaspieler dabei. Also, das schmerzt dann schon. Ich habe mal ein Spiel, habe ich gesehen, aber war noch eine Klasse höher.
Ja, das weiß ich
gar nicht. Oberliga, da war ich mit Schendrim da.
Ja.
Und, aber.
Sülzwiesen, ne?
In Sülzwiesen, ja. Und, das schmerzt dann, wenn die dann noch eine Klasse tiefer gehen. Ich meine, das Ablösespiel für mich war Wenden gegen LSK. Das war ein Dreiklasse-Unterschied. Heute ist nur eine.
Ja. Mehr muss man dazu nicht sagen, das stimmt, ja. Ja. Wobei sie ja nun so ein bisschen versuchen, mit regionalen Kräften auf Fußballer aus der Region zu setzen und damit einen Neuaufbau zu schaffen, dass es überhaupt erstmal in die Oberliga geht. Ich glaube, das ist schon ein guter Weg, den sie gehen, ne?
Also, das dann erinnert mich auch an was, ja. Das ist ein sehr guter Weg sogar. Denn als ich mal beim LSK als Spieler anfing, war es ähnlich. Wir hatten, glaube ich, keinen einzigen Spieler, der nicht aus dem Kreis Lüchow-Dannenberg, Uelzen oder Lüneburg kam. Keinen einzigen. Ja. Und sind da zweimal ineinander aufgestiegen.
Genau. Also, das ist, glaube ich, der Weg, den sie jetzt gehen und den sie wahrscheinlich auch in der Oberliga gehen werden.
Manni Nitschke war dabei, damals, als Spieler.
Ja,
der stimmt. Weiß das auch noch.
Genau. Naja, das ist ja so. Und die Leute, die mit ihm jetzt im Präsidium sind, sind ja auch alles Fußballer, die wissen also, worum es geht. Und vielleicht ist dann der Fußball-Sachverstand ein bisschen da. Und
aber wenn Sie den LSK nicht in der Landesliga sehen wollen, sehen wir Sie vielleicht nächstes Jahr hier mal wieder in Lüneburg, wenn Sie dann also höchstwahrscheinlich in der Oberliga.
Ist ja nicht so, dass ich Lüneburg meide. Ich bin ja heute auch hier. Ja,
natürlich.
Das aber ist was Gutes. So, das ist so, dass, ich habe ja auch meinen Freundeskreis hier, mit dem wirklich einmal im Monat oder alle zwei Monate mich treffe, und die kommen dann auch jetzt zum Weihnachtsmarkt nach Braunschweig alle, und die Verbindung ist da, und ich meine den LSK auf gar keinen Fall, aber ich möchte mir, das tut ein bisschen weh, Landesliga, wenn ich LSK in der Landesliga sehe, das will ich nicht.
Aber Sie würden viele Tore von Malte Meier sehen, weil der hat natürlich...
Ja, das habe ich auch schon in der Regionalliga.
Haben Sie auch schon bei Ihnen selber gehabt. Das ist richtig. Wobei er vielleicht sogar, was haben Sie gesagt, 30 Tore schießt er in der Landesliga? Also das wird er wahrscheinlich sogar schaffen in diesem Jahr, wenn er nicht sogar mehr schießt. Und
wahrscheinlich. Hab ich doch vorhin gesagt, genau. Wie das so abläuft. Ja, das
aber schießt er vielleicht noch 20 in der Oberliga? Wenn wir mal gucken.
Die Situation des LSK ist ja aktuell auch bestimmt durch die Diskussion um den Standort, oder nicht aktuell, sondern seit vielen Jahren. Wir haben es selber ja als Trainer und Sportdirektor miterlebt. Was muss passieren? Und vor allen Dingen, in welchem Zeitrahmen muss es passieren? Wie sehen Sie das?
Also ich habe mich ja damals, als ich hier wieder angefangen habe, auch ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und habe damals zum Unwillen von einem Mädchen gesagt, also ich kenne keine Stadt in Deutschland von der Größe wie Lüneburg, die kein eigenes Stadion hat. Und das finde ich schon ganz schön beschämend. Also Stendal hat ein größeres Stadion.
Ja, und deutlich weniger, 25.000 Einwohner oder sowas. Ne?
Genau.
Ja.
Und das ist für mich ein Unding gewesen. Dafür hat er mich gerügt und hat das auch dann leider auf Ägypten projiziert irgendwie. Ja. Hm. Und der Zobel soll nicht denken, er ist in Ägypten, da kann man das so einfach entscheiden. Ich so, das habe ich natürlich nicht gedacht, sondern ich habe einfach gedacht, mal anregen zu müssen, dass Lüneburg eine andere Spielstätte braucht nach dem Verlust von Wilschenbruch. Und Wilschenbruch war toll.
Ja.
Das war toll, aber natürlich auch für heutige Verhältnisse nicht mehr geeignet.
Aber auch richtig, ganz klar.
Ja, das ist so. Und das muss man auch Rechnung tragen. Aber letztendlich sind sie, ich glaube, der LSK ist da so ein bisschen übervorteilt worden.
Definitiv. Das ist definitiv so. Also jetzt soll es ja immerhin diese 1,5 Millionen, die damals die Stadt eingenommen hat für den C-Platz, das soll jetzt, wenn es mal ein Stadion geben wird, dann reinvestiert werden. Aber
ja, das weiß man nicht genau. Man hat da keine Verträge drüber, glaube ich. Genau. Das sind nur Versprechungen. Das sind nur Versprechungen. Und das Einzige, was mich da am meisten ärgert, bin relativ naturverbunden, schon immer gewesen. Und ich habe es nie verstanden, dass man ein Wasserschutzgebiet zum Baugebiet machen kann. Zu Ungunsten des LSKs. Also das will mir heute noch nicht in den Kopf. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht.
Und das, was Sie damals gesagt haben, hätten Sie heute genauso noch sagen können. Und es wäre genauso aktuell wie damals. Also das ist ja das Schlimme, dass ich in den 10 Jahren seit Wilschenbruch oder seit es den LSK-Platz in Wilschenbruch nicht mehr gibt, seitdem ist ja nichts passiert. Wurde viel geredet, es gab viele Pläne und passiert ist nichts.
Ja, leider.
Und das ist traurig.
Und, ja, das ist sehr traurig.
Und auch das ist ein Grund, wenn der LSK mal wieder nicht mehr Landesliga oder Oberliga, sondern vielleicht wirklich mal wieder Regionalliga anschrieb. Das kannst du nur mit einem kleinen Stadion machen, mit einer Heimat, die du selber vermarkten kannst, wo es Kunstrasenplätze gibt, wie es, ne, in Rieden haben wir das gesehen, was es da auf dem platten Land für ein großes Stadion mit 2 Kunstrasenplätzen daneben und einer Halle gibt. Also, sonst bleibt Lüneburg Fußballprovinz und wird nicht über Oberliga
hinauskommen. Und so ein Stadion ist nicht nur Fußball. Nee. So ein Stadion ist nicht nur Fußball. Ich kann mich als Jugendlicher erinnern, dass ich, wenn ich irgendwelche Musikgruppen sehen wollte und irgendwelche bekannteren Musikgruppen, musste ich von Uelzen nach Lüneburg.
Ja.
Heute fährt man von Lüneburg nach Uelzen zum Festival, wenn man bekanntere Gruppen sieht. Und so ein Stadion könnte man als Mehrzweckstadion bauen, dass auch Lüneburg da kulturell wieder besser ist als Uelzen, obwohl ich da in Uelzen geboren bin.
Sie kommen ja sogar
da. Das war in meiner Starpalast hier in Lüneburg, da sind wir hin als Jugendliche und das Lüneburg war was Größeres.
Das stimmt.
Und in jeder Beziehung.
Ja.
Ja, und im Fußball und auch im Kulturellen. Und das ist heute leider nicht mehr so.
Nein.
Und das muss wiederkommen. Ich gönne es Lüneburg als Uelzen.
Naja, und diese Arena, ne, die Volleyballer haben es ja vorgemacht, die jetzt jedes Heimspiel 2000 Zuschauer haben und nichts gegen Volleyball, aber es ist natürlich noch eine Randsportart gegenüber Fußball, ne?
Naja, aber wenn sie gut sind, dann ist es keine Randsportart mehr. Nein, das ist eben
das will
so.
Ich auch nicht.
Sie sind auch nur noch so immer wieder in der Liga, weil sie eben diese Bedingungen haben.
Ja.
Also alles, was drumherum ist, bringt ja auch nicht nur Kosten, sondern auch Geld.
Naja, genau. Und Sponsoren, alles, was da dranhängt und Interessierte und und deswegen war es eigentlich schon damals, als die Trainer waren in der Regionalliga-Zeit, war es eigentlich schon klar, dass es irgendwann nur noch runtergehen kann, ne, weil es eben diese Zukunftsversion, die Vision fand ich nicht gab und dadurch sportlich war es noch so, aber es wurde nie drumherum etwas gebaut oder gemacht, dass es Drittliga-Fußball vielleicht mal in Lüneburg hätte geben können.
Also es war so, es wurde aber immer schwieriger.
Ja.
Es wurde nicht besser oder blieb nicht gleich. Ja. Und das ist das Problem gewesen, dass es nicht wenigstens gleich bleibt.
Ja.
Und das ist leider so.
Was machen Sie heute, Herr Zobel, in Sachen Fußball? Ich glaube, es ist wieder so ein bisschen auch der Weg jetzt zum FC Wenden zurück gewesen, ne? Dass Sie da sich engagieren.
Mich hat der sportliche Leiter da, der Fußballvorstand, gefragt, ob ich nicht das Gleiche in Wenden machen könnte, was ich hier zum Schluss in Lüneburg gemacht habe, andere Leute beraten, also Trainer und beraten. Und da habe ich gesagt, ja, könnte ich machen. Und da hat er gesagt, aber das wäre eine etwas größere Aufgabe, von der G-Jugend bis zur ersten Herren.
Und gleich für den ganzen Fußball, für die Fußballabteilung.
Ja, okay. Das habe ich gesagt, ja, okay, wir machen das so, dass wenn die Trainer, die in dieser Klasse und in diesen Spielklassen und in dieser Jugendabteilung natürlich keine ausgebildeten Trainer sind, sondern Eltern. Das sind immer Eltern, die da die Mannschaften trainieren oder begleiten.
Die erstmal Betreuer sind.
Und Betreuer und die das Training auch mal. Wenn die Fragen haben, dann bin ich da. Das heißt, die haben natürlich Fragen, wie sie was trainieren sollen und so weiter. Und dann gehe ich auch manchmal zur G-Jugend und trainiere damit oder zur F-Jugend oder trainiere auch die B-Jugend manchmal alleine, wenn da der Trainer nicht kann. Ja. Und den ersten Herren habe ich auch schon mal ausgeholfen, wieder mal zu trainieren. Als mein Sohn krank war oder nicht konnte, keine Ahnung, der ist jetzt Trainer da gewesen. Nicht mehr, die haben jetzt beide aufgehört, waren beides ehemalige Spieler von mir, aber das geht beruflich nicht mehr.
Ah, okay.
Und aber da habe ich immer, bin immer eingesprungen. Ich war also Trainer der die G gab's nicht, F bis erste Herren.
Und was hat am meisten Spaß gemacht? Die Kleinen oder die?
Die Kleinen natürlich, die Kleinen. Ja. Ich bin heute immer noch tätig im Fußball.
Ja.
Und zwar in der Grundschule Rühme mache ich einmal die Woche mittwochs von 14.15 Uhr bis 15 Uhr eine Schulstunde.
Okay.
Fußball AG.
Cool.
Super. Klasse 2-4.
Das haben Sie doch auch in der Zeit beim LSK, diese Fußballschule im Sommer und so, haben Sie doch auch mal mitgemacht.
Ja, ich habe ja auch hier, ich weiß gar nicht, wie der Ort hieß, habe ich auch mal in der Schule Fußball AG gemacht. Mhm.
Also das heißt, die Kleinen hören Ihnen noch zu und haben Spaß. Und
ja, es ändert sich. Ja? Von Jahr zu Jahr werden die ein bisschen frecher.
Ja, mehr frecher.
Wenn man dann so hört, und ich sage, du kannst hier nicht einfach faul spielen, du hast den jetzt umgetreten. Nein, habe ich nicht. Ich sage, habe ich doch gesehen. Das müssen Sie mir erstmal beweisen. Ich sage, brauchen wir jetzt einen Videobeweis oder was? Beim Schulsport.
Der VAR-Keller, dann hat sich Köln eingeschaltet. Ach ja, ist es wirklich so, dass die immer ein bisschen frecher werden?
Ja, ja, ja.
Eigentlich ist Frechheit ja nicht schlecht im Fußball manchmal, aber das ist natürlich ein Tick zu viel dann.
Ja, das
wenn,
ist
man das, wenn man das, wenn man nicht mal ein Foulspiel zugibt, das ist schwierig.
Von Ihnen stammt das Zitat: Viele leben in ihren Erinnerungen, ich lebe im Hier und Jetzt. Wir machen jetzt aber trotzdem mal eine Zeitreise und kramen nochmal Erinnerungen hervor, die, glaube ich, ganz viele Menschen in Fußball-Deutschland sehr gerne auch hören und immer noch parat haben. Stichwort FC Bayern München. Sie sind angefangen mit dem Fußball, hat es, glaube ich, beim SC Uelzen. Ne?
SC.
SC.
Nein, angefangen hat es bei Teutonia Uelzen.
Bei Teutonia Uelzen, okay.
Ja, und ganz, die ganzen Anfänge, TSV Breestedt-Schiederdorf.
Ja.
7 Kilometer von Uelzen entfernt wohnte meine Oma. Und mein Vater war Beamte und Beamtensöhne spielten keinen Fußball. Die spielten irgendwie Handball oder spielten Tischtennis. Aha. Und ich durfte keinen Fußball spielen, obwohl unser Reihenhaus, gemietetes Reihenhaus vom Arbeitsamt nur 500 Meter vom Teutoniaplatz weg war.
Nein, da durften Sie nicht hin. Ist ja
da durfte ich nicht hin und musste dann mit der Unterschrift meiner Oma beim TSV Breestedt-Schiederdorf spielen.
Aha.
Und die hat das unterschrieben und dann... Ich bin dann immer zur Oma gefahren, habe dann, meine Eltern wussten nicht, dass ich Fußball spiele.
Haben sie heimlich dann gemacht? Ja, heimlich, Oma wusste Bescheid.
Heimlich Fußball
ist
gespielt.
Ja Wahnsinn.
Cool.
Und das Problem war, dass wir mit meinem Cousin, der da auch spielte, der 3 Jahre älter ist als ich, aber wir spielten in der gleichen Mannschaft. Und wir hatten eine sehr gute Mannschaft und wurden Kreismeister. Und das war leider ein Bild in der Zeit.
da haben Ihre Eltern sich das erste Mal großartig.
Und dann hat mein Vater zu mir, werde ich nie vergessen, mein Vater hat zu meiner Mutter gesagt, na, wenn der Junge denn schon so gut ist, dann kann er auch zu der Tonia gehen.
So passiert es
dann.
Was
für ein Glück. Dann ist Ihre Oma sozusagen entscheidend dafür, dass Sie dann mal bei Bayern München waren und Europapokalsieger waren. Ja. Ohne die Oma hätte es das nicht gegeben.
Ohne die Oma hätte es das nicht gegeben. Das stimmt. Aber ich habe dann ein Jahr bei Teutonia Uelzen gespielt. Dann, das war bis zur D-Jugend, also früher hieß das Knaben.
Ja.
Und dann habe ich einen Schulwechsel gehabt, also von der Grundschule zum Gymnasium. Und die spielten allerdings beim SC Uelzen alle.
Ah, okay.
Ja, und dann habe ich gedacht, ach, ich spiele lieber mit meinen Freunden und bin dann gewechselt.
Und schöner Platz da, ne? Wenn, vom SC, da war, haben sie ja mit dem LSK dann auch oft so im Sommer noch Testspiele.
Gegen Hannover 96.
Hannover 96, genau. Das waren
Hannover 96, da. Für die haben sie dann auch gespielt.
Ja.
Und dann gab es 1970 den Wechsel von Hannover 96 zu den Bayern. Und ich glaube, da gibt es eine ganz spannende Geschichte, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Also da war, also ich, wenn ich mich recht entsinne, gab es da das, was man heute ein Pokerspiel nennt, wo sie aber sowas von als Sieger hervorgegangen sind.
Ja, Pokerspiel will ich das nicht nennen, aber ich fand es ein bisschen ungerecht, sagen wir mal so. Helmut Johansen wurde Trainer bei Hannover 96. Ich habe 2 Jahre da gespielt. Vielleicht sollte man vorausschicken, dass Udo Lattek damals gesagt hat, ich soll da hingehen. Ich habe gesagt, die haben mich gar nicht gefragt. Er hat gesagt, es ist aber besser, wenn du da hingehst. Ich sage, warum soll ich zu Hannover 96 gehen, wenn die mich gar nicht gefragt haben? Da hat er gesagt, die haben 22 Spieler, davon 12 Blinde, da spielst du immer.
So, und war es so?
Ja, es war so. Ich habe dann von 68 möglichen Bundesligaspielen in 2 Jahren 66 gemacht.
Okay.
Und dann habe ich als Lehrling praktisch, und das war, der Vertrag änderte sich auch nicht in den 2 Jahren, das war so. Aha. Und dann kam Helmut Johansen, Trainer von Eintracht Braunschweig damals, kam zu Hannover 96 und der hat gesagt, ja, so können wir uns weitermachen, aber ich muss sie erstmal sehen zu den gleichen Bedingungen. Und das waren tatsächlich Lehrlinge, das war fast Bundesliga fast gleich. 1200 D-Mark brutto.
Okay.
Plus Prämien. Das war fast so, dass immer das Einstiegsgeld für junge Spieler.
Okay.
Und dann gesagt, ja, und dann können Sie gerne weiter, aber zu dem gleichen Gehalt. Ich sage, hören Sie mal, Herr Jansen. Ich habe 2 Jahre hier gespielt und habe 66 von 68. Ich bin kein Lehrling mehr.
Nee.
Und dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie das nicht wollen, Ihr Nachfolger steht schon vor der Tür. Da habe ich den damaligen Präsidenten, Herrn Strothe, angesprochen, der mit dem Saal, ob ich mal anrufen dürfte. Weil ich hatte mich eine Woche vorher mit Udo Lattek und Robert Schwan in Süke getroffen.
Ja.
Und der hat gesagt, brauchst du anzurufen, kannst kommen.
Okay.
Ich wollte aber nicht. Ich wollte eigentlich, bei Hannover war ich Stammspieler. Das war so.
Ja.
Aber aufgrund dieser Aussage von Herrn Johansen habe ich gesagt, ob ich mal telefonieren dürfte. Und dann bin ich ins Nebenzimmer gegangen, habe telefoniert.
Hm.
Und dann hat der Strode gefragt, na, was hat dein Vater gesagt?
Nein, es war nicht der Vater.
Ich habe gesagt, gar nichts. Ja, wen hast du angerufen? Ich sage, das interessiert doch keinen. Ja, ich sage, ich höre ja auf, mein Nachfolger kann kommen. Mhm. Kann reinkommen, wenn er vor der Tür steht. Der stand natürlich nicht vor der Tür.
Der stand natürlich nicht, das war natürlich nicht.
Aber übrigens war das Hanjo Weller, ein guter Spieler.
Der Mann wurde dann auch der Nachfolger?
Ja, von Göttingen 05.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, der Nachfolger kann reinkommen. Der Herr Hochstrode, was machst du jetzt? Ich sage, ich gehe zu Bayern.
Das Gesicht war bestimmt ein besonderer Anblick, oder?
Absolut. Es war ein innerer Reichsparteitag.
Aber was hätten Sie gemacht, wenn Lattek und dann nicht am Telefon gewesen wäre?
Also das war ja Schwan.
Oder Schwan, okay. Ja, aber das hätte ja sein können, dass Sie den nicht erreichen bei den Verhandlungen, ne?
Das war aber nicht so.
Aber es war nicht so, ne? Genau. Es war schön. Gut, dass es so war. Nach und nach, ja.
Dann kamen Sie zum FC Bayern als junger Spieler. 2021, ne?
Ja.
Und da kommt man dann in so eine Mannschaft oder zu so einem Verein, wo es schon einen Hans Beckenbauer gab, wo es einen Sepp Maier, Gerd Müller, also alle Spieler, die zu dem Zeitpunkt ja auch schon so richtig was darstellten, Topstars waren, auf dem Weg zur Weltklasse, wenn nicht schon längst Weltklasse waren. Wie sind Sie da? Also mich interessiert so ein bisschen, wie kommt man dahin als junger Spieler, wie wird man da aufgenommen? Wie setzt man sich da durch? Wie war Ihre erste Zeit gerade da beim FC Bayern?
Also es war schon überraschend für mich, dass es nicht ganz überraschend, weil ich meine, Podlaslich, Herr Linkeras, Gobler, Heinkes waren auch schon große Spieler bei Hannover 96 und die waren auch mir gegenüber sehr, sehr fair und immer sehr zuvorkommend. Und das war bei Bayern nicht anders. Beckenbauer, ich habe am Anfang so eine Übergangswohnung gehabt in Solln. Vielleicht 500 Meter von Franz Beckenbauer entfernt.
Ach, okay.
Und der hat gesagt, aber du kennst den Weg noch nicht, ich hole dich immer ab. Der hat mich immer zum Training abgeholt.
Franz Beckenbauer hat dich immer mitgenommen zum Training?
Ja, immer mit. Und du musst nicht alleine fahren, weil ich den Weg noch nicht kannte.
Ja.
Und das war ganz normal. Es waren ganz normale Geschichten. Und ich habe Franz Beckenbauer 6 Jahre vorher in England bewundert.
Mhm.
Bei der Weltmeisterschaft. Da bin ich rübergetrampt mit einem Freund. Und dass man dann neben ihm spielen darf. Und
Wahnsinn, das ist schon Gänsehaut wahrscheinlich über den ersten Spiel.
Ja, Gänsehaut nicht, aber es war schon toll. Es ist eine tolle Geschichte. Das zu erleben ist, glaube ich, nicht jedem vergönnt.
Und die waren da nicht so arrogant oder dass man irgendwie sie dann der Ballträger waren oder der dann die Kisten.
Wenn er arrogant gewesen wäre, hätte er mich nicht abgeholt zum Training.
Naja, klar.
Das ist so und das hat sich auch auf dem Spielfeld so übertragen.
Ja.
Ja, natürlich habe ich Lektionen gekriegt, auch von Franz Beckmann, eine ganz wichtige für mich, weil ich wollte natürlich auch, weil ich in der Jugend und auch in der Olympia-Auswahl teilweise Spielmacher gespielt habe, bei Hannover 96 auch manchmal gemacht, wollte ich natürlich am Anfang beweisen, was ich alles so kann. Und ich konnte eigentlich auch ganz gute Pässe spielen und auch Weite.
Ja.
Das aber eigentlich Hans Beckenbauers Job war. Und das hat er mir dann auch ganz kurz zu verstehen gegeben, weil er gesagt, hör mal zu, das lässt mal lieber, dann gehst du wieder zurück nach Hannover. Für diese Pässe bin ich hier zuständig. Du musst rennen. Und fertig.
Okay.
So,
war gleich klar.
Das war klar. Und das war mein Job. Und das war das Wichtigste, einer der wichtigsten Sätze, die ich gehört habe im Fußball. Weil das versuche ich ja auch als Trainer dann weiterzugeben. Mach deinen Job.
Ja.
Für die Mannschaft. Egal was, was sonst noch kannst. Du bist wichtig. Ich konnte viel mehr laufen als Franz Beckenbauer. Ja. Ich war ganz anderer Typ als er oder als Gerd Müller oder so. Ja.
Naja, die waren ja beide wie die Laufhunde, aber dafür hatten sie andere Stärken.
Ich konnte das und das war mein Job. Okay. Und den muss ich auch ausfüllen. Alles andere muss ich nicht machen. Obwohl ich jetzt im Nachhinein, das muss ich kurz erzählen, bitte, im Nachhinein eine richtige Lobeshymne gekriegt habe. 50 Jahre Europapokalsieg der Landesmeister, waren wir alle eingeladen. Und ich wusste schon, dass ich im zweiten Spiel gegen Atletico Madrid gut war. Aber dass ich angeblich der beste Mann laut vieler Aussagen und Journalisten auf dem Platz gewesen war, wusste ich nicht. Also ich bin im Nachhinein Man of the Match geworden.
Okay. Sehr schön.
Als es das noch nicht gab.
Genau, aber das habe ich jetzt nach 50 Jahren gemacht. Und da habe ich mein bestes Spiel gemacht und da durfte ich dann auch Pässe schlagen.
Aber da merkt man doch, also das merkt man doch im Spiel. Die wussten doch, dass
ich wusste, dass ich sehr gut gespielt habe. Genau. Ich für mich habe mein bestes Spiel
in dem Finale gemacht.
Bei Bayern.
Okay.
Aber dass da waren nur, außer mir waren nur Nationalspieler auf dem Platz. Spanische und Deutsche und Dänische und Schwedische. Ja, aber ich war kein Nationalspieler und ich war trotzdem Man of the Match und das hat mich im Nachhinein ziemlich berührt, muss ich sagen.
Zeigt, dass Sie auch da nichts falsch gemacht haben mit der Wahl des Vereins.
1974, der erste Europapokal-Triumph von insgesamt dreien. Dabei gab es zwei Situationen oder zwei, wie soll man sagen, Momente, wo es hätte kippen können. Den einen kennt man. Das war das erste, das ist ja, die Bayern haben damals ja, sie haben ja damals das Wiederholungsspiel dann in Brüssel 4-0 gewonnen gegen Atletico. Ich glaube, zwei oder drei Tage vorher war das erste, der eigentliche Finaltermin.
Ja.
Da ging es mit 0-0 in die Verlängerung. Und dann gerietet ihr, glaube ich, in der 114. oder sowas in Rückstand. Und dann kam Katsche Schwarzenbeck.
Im
119. Und hat mal eben
das den gemacht, was er nicht kann.
Was er eigentlich auch nicht sollte, spielen sollte und machen sollte.
Das war jetzt, ich habe vorher was erzählt, was im Profifußball wichtig ist, und der hat genau das Gegenteil gemacht.
Aber davon lebt er auch. Genau. Es gab aber noch eine Geschichte rund um diesen Triumph, und die spielte sich einige Monate vorher ab. Was sagt Ihnen der Name? Oder er wird Ihnen was sagen. Jetzt muss ich schauen. Ad Widerbergs FF.
Ja, der Sache haben wir jetzt gerade beim Zusammentreffen im 50-jährigen Jubiläum drüber gesprochen. Das war eine ganz schwierige Geschichte. Das war mit Bernd Gersdorf noch. Der war noch bei uns. Der war ja ein halbes Jahr bei uns. Mhm. Und da haben wir im Elfmeterschießen, glaube ich, gewonnen dann.
Das war die erste Runde in diesem Jahr 1973, 74.
Ist das Schweden oder was?
Also das ist ein schwedischer Verein aus Südostschweden.
Ja, kannte kein Mensch. Auch heute nicht.
Auch heute nicht.
Nee, aber jetzt habe ich Conny Südlich Thorsten. Von Stockholm. Jetzt habe ich Conny Thorsten wieder getroffen, nach 50 Jahren sozusagen.
Ja. Ja. Okay.
Und der kam aus Ad Widerberg.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte den Namen bis dato auch bis zur Vorbereitung.
Aber spielte mein Conny Thorsten ein schwedischer Nationalspieler da?
Absolut, ja. Die waren noch eine Zeit lang, die waren sogar einmal schwedischer Meister, denn sonst hätten sie ja
nicht
in diesem Wettbewerb spielen können. Denn damals, die Jüngeren sollten das vielleicht wissen, haben im Europapokal der Landesmeister tatsächlich auch nur die Meister mitgespielt und nicht wie heute die halbe Liga.
Vor allen Dingen durfte man kein Spiel verlieren. Also die zwei Spiele nicht verlieren. Ja,
genau.
Und genau das wäre man nämlich raus gewesen. Genau. Heute kannst du das wieder gut machen.
Genau das wäre den Bayern damit tatsächlich fast passiert.
Ja.
Ihr hattet in der ersten Runde eben jenes Ad Widerbergs FF, habt das Heimspiel, glaube ich, 3-1 gewonnen und plötzlich das Rückspiel 3-1 verloren. Es ging dann ins Elfmeterschießen. Also es hing damals tatsächlich am seidenen Faden, wenn man so will.
Absolut.
Mussten Sie auch einschießen?
Nein, ich konnte nie in
einem Pflichtspiel nie?
Nein, auch nicht beim LSK, nirgendwo.
Ah, okay.
Es
war noch nie so, dass Sie das auch wollten?
Nee, wollte ich auch nicht. Und das waren immer bessere da, komischerweise.
Ah, okay. Weil das ist ja, manchmal hat man ja auch so ein Elfmeterschießen, wo alle 11 Schützen dann, aber gab es nie das?
Gab es nicht.
Okay. Und auch besser so gewesen, meinen Sie? Oder ich meine, Sie haben auch Tore geschossen, das war ja jetzt nicht so, dass
ich habe im Training auch welche geschossen, habt ihr auch welche reingekriegt. Ja. Aber es ist, nein, das war nicht mein Ding. Ich weiß nicht warum, also ich hätte mich nicht vor der Verantwortung gescheut, aber es waren immer andere da, die das besser konnten.
Okay. Dann diese Zeit, 1974, 70, 75, 76, 1974, wurde die deutsche Nationalmannschaft dann auch im eigenen Land Weltmeister. Die Bayern waren ja die Könige Europas. Wie ist das damals so gewesen für Sie als Spieler? Das war, glaube ich, einfach eine großartige Zeit, das so mitzuerleben, mit diesen Persönlichkeiten, zu denen Sie dann natürlich eben dem Moment auch natürlich auch zählten, mit den Mannschaften. Was?
Naja, man war schon so ein bisschen Popstar, ne?
Ja, das meinte ich,
genau. Das war so in Europa das zu werden, und der Fußball lebte gerade richtig auf, fing an langsam sich zu vermarkten. Das war noch nicht so wie heute,
ja.
Aber es war schon ein bisschen Popstar, und wir haben ja dann ein Jahr oder zwei Jahre später gegen Sanitieren in Glasgow gespielt.
Das war 76.
76, zwei Jahre später, und da waren wir im gleichen Hotel, also untere Etage Bayern, erste Etage Rolling Stones.
Rolling Stones? Sie waren mit den Rolling Stones in einem Hotel?
Ja.
Wow.
In einem selber, das hieß, wie hieß denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Ist ja egal, irgendwo in der Nähe von Glasgow.
Ja.
Also alter Sport, Golfplatz.
Mhm.
Troon hieß das. Troon.
Ah, okay. Ja.
Und die Rolling Stones hatten zu der Zeit immer ihre Welttournee angefangen in Glasgow.
Ah.
Und zwar spielten sie da drei Konzerte in einer relativ kleinen Halle, 6000 Zuschauer.
Ja.
Um die Reihenfolge der Stücke zu probieren.
Ja.
Und spielen.
Die Setlist auszutesten.
Die testen dann ja immer
jeden
so genau.
Jeden Tag war eine andere Reihenfolge, und was kommt am besten an? Und die waren eine Etage über uns.
Wo konntet ihr immer mithören?
Ja.
Nein,
die haben gar nicht geübt.
Ach so, okay.
Die waren nur, aber eine Geschichte war,
ja,
dass Mick Jagger irgendwann mal reinplatzte in unsere Mannschaftsbesprechung, und der wollte da mithören. Hat den Detmar Kram aber rausgeschmissen.
Ja, da kannte er nichts wahrscheinlich, ne?
Nee.
Da hätte auch die Queen kommen
es gibt
können.
Leider, es gab noch keine Handys.
Ja.
Es gibt kein Fotodokument davon.
Ja.
Es gibt nur ein einziges Foto mit Beckenbauer und Mick Jagger.
Mhm.
Und das hängt in Lüchow im Rolling Stones.
Ach, hier von dem Uli Schröder, oder wie heißt
ja,
der genau?
Ja. Da hängt das Foto.
Ja, das muss
ein ganz kleines schwarz-weiß Foto.
Ja.
Das ist Beckenbauer und
ja, aber vielleicht ist es auch besser, dass man solche Geschichten erzählt und nicht tausendmal gesehen hat und dann sie jeder kennen würde.
Ja.
Und so können sie die jetzt erzählen als was Besonderes, weil das ist ja großartig, dass man das.
Ja, das war auch eine tolle Erfahrung für uns.
Ja, klar. Aber wussten denn die Rolling Stones, konnten die was mit Bayern München anfangen?
Ja,
oder?
Natürlich. Ja, das natürlich. Konnte, ja. Sonst hätte er nicht bei uns rein wollen.
Ja. Ach so, er wollte das, weil er bewusst wusste, dass es Bayern München.
Ja,
ich dachte,
natürlich.
Er wäre so reingeschlüpft.
Nee, nee. Er wollte schon mal hören, wie so Bayern München sich vorbereitet.
Ah, okay. Spannend.
Aber da hätte der Detmar Kramer mal eine Ausnahme machen können.
Ja.
Hat er nicht.
Das muss doch aber für Sie.
Ich konnte das nicht bestimmen. Ich hätte ihn sofort reingelassen, weil ich Stones-Fan bin.
Ja, das ist ja,
man weiß
ja besonders gut.
Man weiß ja von Ihnen, dass Sie ein riesiger Musikfan sind in den verschiedensten Richtungen. Also dann muss das ja, und Stones-Fan ohnehin. Stones und Beatles, glaube ich, hatten Sie auch mal genannt.
Ja, weil ich die nicht so trenne. Weil die Anfänge waren nämlich alles Chuck Berry-Songs.
Ach so, okay.
Ist das nicht so, dass man entweder das eine oder das andere
ist?
Ist das damals nicht so gewesen?
Nee. Nein, come on, können Sie von beiden Gruppen hören.
Ja.
Und dann die ganzen Chuck Berry-Songs und
Bo
Diddley und was immer ich. Das sind alles so die Songs, die Rolling Stones und auch die Beatles gespielt haben.
Ja. Das ist ja cool, ne? Dann ist man da im Hotel und dann kommt auf einmal Mick Jagger rein. Das ist schon
was. Haben Sie dann im Nachhinein noch mal eine Chance, also Mick Jagger oder?
Ja, hatte ich. Weil die haben uns nämlich eingeladen. Wie gesagt, das war der Anfang, die Probe zur Welttournee, und die spielten auch irgendwann in München.
Ja.
Ne, in der Olympiahalle. Da waren wir eingeladen. Also nicht alle, aber ich war zum Beispiel eingeladen mit einem, ich glaube, Rummenigge, weiß ich aber nicht ganz genau.
Ja.
Und anschließend haben wir dann in einem sehr bekannten Lokal oder Diskothek, Aftershow, heißt das heute?
Ja.
Aftershow Party mit den Rolling Stones.
Okay.
Cool.
Das heißt dann, das war dann was auch ein besonders gutes Konzert oder
das war ein ganz normales
ganz
Konzert.
Normal. Okay. Ja. Aber das ist ja dann schon, dann ist man selber so ein Star, so ein Fußballstar, und dann kommt man auch mit Menschen zusammen, wie eben aus der Musikbranche, und haben Sie sich dann auch so ein bisschen so als Star gefühlt? Also das heute wäre das ja so, als Bayern München Mitglied können Sie ja nicht nochmal durch die Straße gehen, aber konnte man das noch, als einer Zobel durch München gehen?
Absolut.
Und da wurde man nicht belästigt oder in Anführungsstrichen
nein, auch nicht bewundert.
Bewundert, so. Genau. Ja, also genau, das war damals dann, noch
nein,
nicht so.
Nein, die Medien waren noch nicht so,
naja, klar,
so groß und man wurde auch nicht medial so vermarktet.
Na gut, es gab die Sportschau, ne? Und da wurden manchmal nur 3 Spiele gezeigt und nicht der ganze Spieltag. So.
Ja, dann auch in Schwarz-Weiß und im Bund siehst du ganz anders aus. Ja, genau. es ist halt, wir waren schon Stars, so ist das nicht, aber in begrenzt. Ja, und da ich schon immer musikaffin war, war das natürlich ein tolles Erlebnis.
Ja, klar,
und meine ehemalige Schülerband aus Uelzen, die ist ja dann irgendwann Leinemann geworden und heute Rudolf Rock und die Schocker und da habe ich immer noch Verbindungen dazu. Und
hey, Sie hätten also auch Musiker werden können.
Nee, hätte ich nicht, weil ich ja außer Kamm kann ich nichts.
Ach so, okay.
aber ich kann ganz gut Musik hören.
Ah.
Und das hat sich dann auch der Uli Salm heißt der.
Ja.
Übrigens größte Bassgitarrensammlung der Welt im Guinnessbuch der Rekorde.
Oh, okay. Aha.
Hamburger Zwick.
Zwick kennt man ja, genau.
Zusammen mit Rudolf Balder.
Genau, ja.
Und das war ja ist mein Freund. Mhm. Der war früher an meiner Schule, eine Klasse über mir.
Ja.
Und da habe ich immer noch gute Kontakte und kann ganz gut Musik hören. Und er hat mich mal gebeten, bei der ersten Langspielplatte von Rudolf Rock und Schocker Musikstücke mit auszusuchen. 2 sind drauf, die ich ausgesucht habe.
Wow. Sie haben auch eine Musik, haben Sie immer noch eine Schallplattensammlung und so hatten Sie doch immer zu Hause, ne? Oder
Schallplattensammlung habe ich nicht mehr.
Nicht mehr? Okay.
Und auch CD-Sammlung habe ich nicht mehr. Okay. Die hat alle die Frau eines LSK-Betreuers, weil die sammelt solche Sachen.
Ja.
Und ich bin umgezogen und habe keinen Keller mehr. Ah. Und die Musiksammlung war ziemlich groß. Über, was weiß ich, 1500 CDs.
Ja, genau.
Und 300.
Ja.
Platten und dann die ganzen Plattenspieler und was nicht alles dazugehört.
Das heißt, es gibt sie noch, die Sammlung, aber.
Die Sammlung gibt es noch, bei Frau Touré.
Ah, okay. Ja.
Aber das freut mich auch, dass sie da ist, weil ich wollte sie dann irgendwann verkaufen und da kriegst du nichts für. Und das war mir eigentlich zu schade dafür.
Ja.
Also, dass man da nichts für kriegt.
Ja.
Und wenn ich das weiß, dass das jemand kriegt, der selber eine große Sammlung hat, und dann die damit erweitert,
dann
ist es großartig.
Ja. Da können Sie sicherlich auch immer noch mal hingehen, wenn Sie in Lüneburg sind.
Könnte ich,
sagen,
aber,
ich möchte noch die und die
aber
Platte
mal ich muss hören, da oder? Nicht hingehen, ich habe alle digitalisiert.
Alles das wollte ich gerade fragen. Also hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, dass Sie das nicht als Archiv doch irgendwie erhalten.
Ich habe es.
Ja,
ich habe es.
Das beruhigt mich.
Ich habe sogar noch mehr. Ich habe mittlerweile, keine Ahnung, 7 Terabyte Musik-MP3s. Das sind so ungefähr
700.000. 700.000, okay, das ist eine Ansage.
Das ist eine Zahl, Das heißt, die nächste Sendung, die wir machen, können wir nur über Musik mit Ihnen machen, theoretisch. Kommen wir mal zu Bayern zurück. Das war die schönste Fußballzeit Ihres Lebens, kann man das so sagen? Oder ist das, nur weil es die größten Erfolge in der Zeit gab, das zu klein gefasst?
Ja, das ist ja immer anders, wo man hinkommt. Es war auch behauptet irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es ganz stimmt, aber ich behaupte es heute mal wieder hier im Podcast.
Ja.
Ich glaube, man kann sich nur einmal richtig freuen und richtig begeistert sein. Und das egal, ob man Kreismeister wird oder ob man Oberpokalsieger Landesmeister wird oder Champions League gewinnt oder irgendwas. Oder ich bin noch Niedersachsenmeister mit dem LSK.
Ja.
Aber in dem Moment ist die Freude so groß,
okay,
dass es egal ist, welcher Meister man wird. Ich bin auch Kreismeister der alten Herren in Kreis Uelzen mit Teutonia Uelzen. Da habe ich mich genauso gefreut wie das
ägyptischer Meister, ne?
Und wenn man sich richtig freut, richtig toll die Sache so verinnerlicht hat und dann wirklich irgendwas erreicht, dann freut man sich einfach. Und mehr als richtig doll freuen geht nicht.
Ja, das stimmt.
Und das geht in jeder Situation so.
Aber hat man sich denn, oder haben Sie sich denn so bei diesen Landesmeistertiteln mit Bayern, wurde dann auch richtig gefeiert?
Ja,
wurde dann, also das war nicht so, dass man dann um 11 ins Bett gehen musste oder da wurde noch die Nacht zum Tag gemacht? Oder?
Die ganze Nacht haben wir in Brüssel das erste, vor allen Dingen haben wir das am Freitag, haben wir, kann man einfach sagen, durchgesoffen. Hm. Bis morgens. Ich bin irgendwo im Rasen eingeschlafen. dann hat man mich das war natürlich auch in Ordnung so, weil das wurde gefeiert. Es gibt, glaube ich, einen Bericht darüber, wie viel Bier getrunken worden ist und wie viel Sekt und wie viel Wein getrunken worden ist. Steht irgendwo in so einem Bayern-Archiv.
Okay.
Und das war eine ganze Menge. Und das war ja nicht nur ich, sondern alle.
Ja, ja.
Das Problem war nur, dass wir um 10 losgefahren sind und mussten um 15 Uhr in Gladbach spielen.
Am nächsten, also
wir haben am Freitag Wiederholung gespielt und am Samstag
musstet ihr das nächste Bundesligaspiel machen. Das heißt, ihr habt noch alle ordentlich Restalkohol.
Betrunken. Alle waren zu. Bis auf Viggo Jensen. Der musste, sollte eigentlich, hat er dann aber nicht, aber hat gespielt.
Ja.
Dafür sorgen, dass Jupp Heynckes Gerd Müller nicht überholt im Torschützen.
Sehr schön, ja.
Hat er nicht ganz geschafft. Überholt hat er nicht, aber es gibt in dem Jahr, kann Sie nachlesen.
Ja.
2 Torschützenkönig, 30-30, Heynckes und Müller.
Müller. Ja.
Wie ist das Spiel denn ausgegangen?
5-0 für Gladbach.
Oh, okay.
Also ihr habt ordentlich auf die Mütze gekriegt. Dann, ja.
Nee, natürlich.
Ja, klar.
Das war ein Spiel, der machte unser Manager Robert Schwan machte vor dem Spiel einen Purzelbaum im Mittelkreis von Gladbach.
Das könnte man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, ne?
Nein,
und
das kann man
würde
nicht.
Auch tausende Stories geben, wer wie viel getrunken hätte. Und damals die Journalisten, ich weiß ja, die dann mit waren, die haben dann auch
mitgetrunken.
Oder das weiß ich natürlich nicht, aber haben auf jeden Fall nicht darüber berichtet. Nein. Und dann war es vorbei.
Also wir haben ja auch, das war das Parkhotel in Gladbach und das Stadion ist gleich fast gegenüber. Mhm. Und ich habe
das alte Parkstadion.
Noch nie erlebt, dass eine Fans der gegnerischen Mannschaft uns so zugejubelt haben, wie die Gladbacher Fans uns zugejubelt, die wir vor dem Hotel auf den Rasen Weißbier getrunken haben, eine Stunde vorm Spiel. Oder anderthalb Stunden vorm Spiel.
Doch, ich meine, ihr wart doch die Kontrahenten sozusagen. Bayern und Gladbach waren ja in der Zeit die beiden Top-Mannschaften, ne?
Also, nee, aber wir waren schon Meister.
Ja,
okay. Also insofern war das Spiel unwichtig für uns. Hm. Aber es war toll, wie diese Gladbacher Fans, der ganze Westen hat uns ja zugejubelt. Und das, weil wir die Ersten waren halt in Deutschland.
Genau, die dann
Europa und insofern war das schon ein besonderes Erlebnis. Ja. Gerade das Spiel, das zweite, also das Spiel nach dem Europapokalspiel, das war nochmal ganz besonders.
Wahnsinn, ja.
Das heißt, ihr seid dann am Freitag, habt ihr in Brüssel den Europapokal geholt und dann in diesem Wiederholungsspiel mit 4-0. Dann hattet ihr die Feier und dann seid ihr irgendwie
um 10 Uhr mit dem Bus los nach Gladbach.
Nach Mönchengladbach. Okay, gut. Das ist wirklich großartig, ja.
Das ist wahrscheinlich auch einmalig, ne? Sowas würde es heutzutage gar nicht mehr geben.
Nee,
Mittwoch und dann erst frühestens Sonntag wieder, oder keine Ahnung.
Aber naja, ich meine, man weiß ja nicht, was der FIFA-Präsident und seine Leute noch so vorhaben. Aber bei der Fülle an Spielen, die es dann mittlerweile demnächst wieder geben wird, Stichwort Club WM mit wie vielen Mannschaften? Ich habe keine Ahnung. Man ja eigentlich nicht mehr wirklich hin oder nimmt es nur noch irgendwo zur Kenntnis. Vielleicht ein Satz ganz kurz dazu. Wie sehen Sie das, Herr Zobel? Diese Fülle an Spielen und neue Wettbewerbe immer mehr.
Es ist so, dass wahrscheinlich die Spieler das auch nicht gut finden, weil die überanstrengend sind, glaube ich, wenn man so viel Pflichtspiele macht. Also es geht nicht um Spiele, sondern um Pflichtspiele. Insofern ist das, glaube ich, nicht gut für die Gesundheit und für die Qualität der Spiele. Das ist, glaube ich, nicht so sehr gut. Wir haben auch viele Spiele gemacht, aber wir haben viele Freundschaftsspiele gemacht damals mit Bayern, weil Bayern sich finanzieren musste. Ja, wir haben einen Tag gehabt, tatsächlich 3 Spiele an einem Tag. Hm. Und zwar irgendwo war Nürnberg in der Nähe, da vormittags um 10, nachmittags in der Nähe von München und abends in Barcelona.
In Barcelona am
Abend? Ja, sind wir hin zum Flughafen, dann nach Barcelona geflogen und dann ein Nou Camp-Turnier gespielt.
Okay.
Also das
im Sommer dann in der
Vorbereitung? Im Sommer, ja, in der Vorbereitung. Ja. Und das kann man natürlich nicht zählen als Spiel. Und wenn man heute so viele Spiele macht, und ich habe so ein bisschen bei mir das Gefühl, also ich bin ja nun nicht jemand, der man nachsagen kann, dass ich nicht gerne Fußball gucke.
Ja.
Aber es wird mir zu viel. Ich gucke nicht mehr alles. Nee. Ich gucke nicht mehr alles und tatsächlich auch. Ich habe mich gestern nicht geärgert, dass ich das ganze Bayern-Spiel nicht gesehen habe, weil ich bei so einer Veranstaltung war in Magdeburg. Und übrigens, ein schöner Titel war da, so Landesarchiv in Sachsen-Anhalt. Titel war Kalter Krieg in kurzen Hosen.
Kalter Krieg in kurzen Hosen. Okay, da ging es um Europapokal.
Erster FC Magdeburg gegen Bayern München war genau gestern vor 50 Jahren.
Ah, okay.
Also 50 Jahre Podcast,
ja, genau. 50 Jahre das. Passt ja, genau.
Passt
ja.
Alles.
Passt
in
alles.
Magdeburg, okay. Europapokal, Magdeburg, Bayern München damals.
Ja. Das Spiel, was es eigentlich schon vorher geben sollte, Was aber die DDR-Führung damals, das hat man heute da noch bei dieser Aufarbeitung jetzt, das war ja die Veranstaltung,
ja.
Nochmal ganz gesehen, dass die DDR verhindert hat. Es hätte ja nie ein Supercup-Spiel geben müssen.
Ja.
Weil ja Magdeburg war ja Europapokalsieger.
Pokalsieger, ne? Genau. Und ihr wart Landesmeister, genau.
Und dann
hat die
DDR-Führung verhindert.
Okay.
Und dann hat aber irgendwie einer in der Lostrommel gehuscht.
Mhm.
Und hat
durch Zufall gab es dann dieses Spiel.
Irgendwer wollte das.
Irgendwer wollte unbedingt, dass es so gespielt wurde.
Irgendjemand wollte, dass das tatsächlich zu. Und es kam in der zweiten Runde. Die erste Runde waren beide freilos. In der zweiten Runde Magdeburg gegen
Mensch, Bayern. Ja. Und habt ihr euch durch? Ja, müsst ihr ja, ne? Sonst werdet ihr ja nicht sonst wieder Europapokalsieger.
Stimmt. Genau.
Ja. Und haben Sie noch Erinnerungen an das Spiel? Oder,
ja, gestern kamen die natürlich alle wieder hoch.
Ja,
ich glaube, ein oder zwei Tore sogar vorbereiten in beiden Spielen.
Ja.
Im letzten Spiel war das Rechtsflanke kurz vor der Außenlinie gerade noch so erwischt.
Mhm.
Und genau auf Gerd Müllers Kopf. Und das war in Ordnung.
Deines Dickes Müller mal wieder das Tor gemacht.
Ja.
Ja. Ja, da könnten wir einen eigenen Podcast auch mitfüllen, wahrscheinlich mit der Geschichte Magdeburg gegen Bayern und die Deutsch-Deutsche.
War gestern toll, Paul Seguin getroffen, der bei Magdeburg gespielt und Torwart. Das war gestern ein gutes Erlebnis.
Das glaube ich.
1976 endete dann die Zeit bei den Bayern und sie sind zurück in ihre, sag ich jetzt mal, Heimatregion und dann wieder zum LSK. Was mich in dem Zusammenhang jetzt noch interessiert, ist, als dreifacher Europapokalsieger, Spieler von Bayern München, ich glaube, Sie waren 27, ne?
Ja, 27,5.
Oder 27,5. Hätte man ja wahrscheinlich auch noch, wäre jetzt meine Vorstellung, andere Optionen gehabt, in der Bundesliga oder vielleicht auch im Ausland sogar. Aber es zog sie zurück hierher, in ihre Heimat sozusagen?
Nee, das zog mich eigentlich gar nicht. Ich hab das dann einfach so gewählt, weil die Vorgeschichte war eine andere. Weil in der Bundesliga gab es ja damals so Schalke und so ein paar Kickers Offenbach, so ein paar Skandale. Und ich wollte gerne studieren.
Mhm.
Das wollte ich, aber nicht gerade in dem Jahr dann, sondern ganz einfach war es so, dass Neudecker, Gramlich hieß der, glaube ich, von Gladbach und oder von Eintracht Frankfurt, die haben dann irgendwie beschlossen, dass diese Schwarzgilde und was da damals Kickers Offenbach und sowas gab, das zu reduzieren und haben dann ein falsches System eingeführt für Johnny Hansen und für mich bei Bayern, weil der Neudecker war mit in diesem Ausschuss
da.
Dass man nur mehr Geld bekommt oder das Geld bekommt, wenn man so und so viele Spiele erreicht.
Mhm.
Also Bundesligaspiele. Der Vertrag dann...
Der sich dann automatisch verlängert?
Nee, nicht automatisch, sondern das Geld kriegt.
Ach so, okay.
Das Geld kriegt für das Jahresgehalt.
Ja.
Das war aber... Heute ist es so, wenn man eine gewisse Spielanzahl erreicht, kriegt man mehr.
Ja.
Also dann erhöht sich der Jahresbetrag. Damals war es so, man musste erst überhaupt diese Spielzahl erreichen, um das Gleiche zu kriegen. Johnny Hansen und ich haben gesagt, das kann nicht sein. Wir sind in der Hierarchie. Damals hatten wir 5 oder 6 Nationalspieler.
Ja.
Wir sind 7 und 8 in der Hierarchie.
Ja.
Da, wenn wir nicht nach 26 Spielen oder 27 Spielen an erster Stelle oder zweiter Stelle spielen, dann spielen wir nicht mehr. Dann spielen wir nicht mehr.
Ja.
Bei den Nationalspielern ist das was anderes, aber wir spielen da nicht mehr. Und dann haben wir beide gesagt, diesen Vertrag unterschreiben wir nicht. So.
Ach, und das hättet ihr unterschreiben müssen, diesen
Vertrag? Ja, ja, ja.
Aha.
Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht.
Aber das ist ja auch unfair. Also das ist ja...
Das war dumm gedacht.
Ja.
Falsch rum gedacht. Falsch rum gedacht. So, und insofern hatte ich dann beim HSV angerufen oder hatte ich mit jemandem getroffen da. Und ich wusste, dass der Lutz Eigel hieß, der damals studiert. Und habe gefragt, ob ich dann auch studieren könnte beim HSV, wenn ich da hinkomme. Dann haben die gesagt, ja, würde gehen. Und ich war bloß zu teuer für den HSV damals. Ich wäre der teuerste Bundesligaspieler-Transfer gewesen damals. Weil es gab eine Regelung, dass die war festgeschrieben. Die war festgeschrieben, dass die Ablösesumme so viel kostet, wie beide Gehälter, das heißt Jahresgehälter von Bayern München im vorherigen Jahr und das Angebot vom HSV geteilt würde und dann mal den Faktor des abgebenden Vereins. Und der Faktor, das Abgeben des Vereins war Bayern München, und das war der höchste
Faktor. Der höchste für überhaupt, ne? Hm. Klar, logisch.
Ja. Das war nämlich 5. Und da ich relativ viel, fast 500.000 D-Mark vergesse, wäre ich der teuerste Bundesliga-Transfer gewesen in der Zeit. Und das konnte der HSV sich nicht leisten.
Mensch, sonst wären Sie noch HSV-Spieler geworden.
Und deswegen bin ich dann LSK-Spieler geworden, weil ich dann in Hamburg studiert. Einfach weiter studiert. Ich habe dann angefangen zu studieren in Hamburg.
Was haben Sie studiert?
Jura. Und dann habe ich den nächstgrößeren Verein gesucht. Das war auf dem Weg von Uelzen nach Hamburg.
Das war der LSK.
Und über diese Zeit, die Spielerzeit und auch die erste Trainerzeit beim Lüneburger SK, wollen wir in der nächsten Folge mit Rainer Zobel sprechen. Und Herr Zobel, eins noch für den Moment zum Abschluss. Ich nenne Ihnen jetzt mal eine Aufstellung vom 17. Juni 1980. Damals spielte der LSK ein Spiel mit H. Krause, Hoffmeister, Klammern 59. Wagner, Körtke, Abels, Wasitzka, Sievers, Stecker, Obel, Ulbrich, 73. Bubolz, E. Krause und Fleske. War ein ganz besonderes Spiel. Sie werden sich vermutlich erinnern.
Nicht nur vermutlich, ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, weil das war auch der aufgehende Stern von Carsten Wagner, damals, der das Siegtor gegen Bergedorf geschossen hat. Und das war, wir waren, glaube ich, genauso betrunken wie damals nach dem Europapokalspiel.
Über dieses Spiel und über die Zeit damals werden wir dann in der zweiten Folge mit Rainer Zobel sprechen. Bis dahin, das erste, Herr Zobel, ganz herzlichen Dank.
Nicht zu danken, habe ich gern gemacht.
Ja, Spaß gemacht, bis hierhin schon sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Also, wenn ihr mehr darüber hören möchtet, auch über die vielen erfolgreichen Trainerstationen von Rainer Zobel, dann seid in 2 Wochen einfach wieder dabei beim So-Podcast, bei der zweiten Folge unseres Gesprächs. 50+1. Martin Kind würde das jetzt gut finden. Ja. Seid wieder dabei. Bis dahin, denkt immer daran, haut Sport, macht Sport und es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser nächster Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.